sein. Eine Gemeinde in Deutschland hatte zwei Jugendliche aus Südafrika eingeladen. Sie konnten da eine bestimmte Zeit in dieser Gemeinde verbringen. Und als sie wieder abreisten, da standen sie dann in einem winzig kleinen Dorf irgendwo in der Weite an einer Bushaltestelle. Und wie sie da so warten und auf die Tafel schauen, die dort steht, da steht Abfahrt 15.36 Uhr. Und sie müssen schallend lachen. Sie kamen aus Südafrika, aus einem kleinen Dorf irgendwo im Busch und sieht nun Abfahrt 15.36 Uhr. Die spinnen, die Deutschen. Na gut, wir haben uns daran gewöhnt, dass das stimmt, zumindest einigermaßen, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Busse fahren, die Bahnen, dass man die Anschlüsse hat, weil wir schnell unterwegs sein wollen. Schnell auf Arbeit, schnell wieder zu Hause, schnell den Urlaubsplatz erreichen wollen und dann auch wieder schnell zu Hause sein. Ich fand einen Abschnitt, eigentlich eine Aussage von Georg Christoph Lichtenberg, einem Physikprofessor aus Göttingen. Ja, da nickt jemand, der kennt ihn. Der lebte vor gut 200 Jahren und er schrieb folgenden Satz auf. Es gibt zwei Wege, das Leben zu verlängern. Erstens, dass man die beiden Punkte geboren und gestorben weiter voneinander bringt und also den Weg länger macht. In diesem Fache haben einige unter den Ärzten sehr viel geleistet. Die andere Art ist, dass man langsamer geht und die beiden Punkte stehen lässt, wo Gott sie hingestellt hat. Da steckt die Frage dahinter, was nützt uns, wenn wir das Leben so machen oder so und trotzdem nur hasten und jagen und nicht so richtig zur Ruhe kommen, möglichst schnell unterwegs sein wollen. Reisen, fahren, fliegen, gehen. Unterwegs sein ist nicht eine Erfindung der Neuzeit, sondern Menschen waren schon immer unterwegs. Wir finden in der Bibel auch viele Begebenheiten dafür, dass Menschen unterwegs gewesen sind. Per Gesetz war es sogar so, dass sie dreimal im Jahr am Tempel sein sollten. Dreimal zu den besonderen Festen wanderten also die Israeliten von zu Hause zum Tempel zu diesen besonderen Festzeiten. Manche waren einen Tag unterwegs, die in Jerusalem wohnten, hatten da einen Vorteil. Aber die weiter weg wohnten, mussten 2, 3, 4 Tage unterwegs sein. Und man kann sich vorstellen, wenn man so lange unterwegs ist, die Kinder nutzen die Zeit zum Toben. Und als unsere klein waren, hatte ich das Empfinden, dass sie, wenn wir einen Kilometer gegangen waren, dann hatten sie schon 2 zurückgelegt. Weil nämlich vor und zurück und rechts und links und wie auch immer. Die Erwachsenen, die haben immer viel zu reden. Ja, wenn man sich dreimal im Jahr sieht. Ich meine, wir sehen uns einmal in der Woche in der Regel und wir haben trotzdem eine Menge auszutauschen und zu reden. Vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. Ist doch gut, oder? Und natürlich gehörte zu diesem gemeinsamen Wandern nicht nur Reden, sondern es gab gemeinsames Singen. Sie haben also Lieder gehabt, die jeder kannte und die man miteinander sang, um den Weg zu verkürzen. Ich erinnere mich an eine Freizeit, bei der ich Teilnehmer war. Das sagt euch schon, das ist schon ein paar Tage her. Und ich habe heute noch den Weg vor Augen, in der Gluthitze und dem staubigen Weg. Wir wollten zu einem Badesee gehen und meine Zunge schleifte schon fast auf dem Boden. Da nahm einer, Herbert hieß er, eine Mundharmonika heraus. Also es war nicht eine, sondern so einen Stern aus 6 Stück. Die konnte er je nachdem, was gerade für eine Tonart gesungen wurde, drehen. Und dann fing er an zu spielen und da es bekannte Lieder waren, sangen alle mit. Bemerkt, das ist schon ein paar Tage her. Heute klemmt man sich ans Paddelboot einen Lautsprecher ran, hängt einen MP3-Player daran und lässt die Musik laufen. Und ich kann euch sagen, dieses Boot war immer vorn. Ja, so viel zu unserer Paddeltour. Aber der Gedanke dabei ist, Musik macht den Weg kürzer. Und eins der Lieder, das man da gesungen hatte, steht in Psalm 121. Ein sehr bekanntes Lied, wer es mitlesen möchte, in Psalm 121, da steht geschrieben: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Menschen lieben dieses Lied. Stellt es doch in verschiedenen Bildern und Wendungen dar, wie Menschen Beziehung zu Gott leben, wie Menschen von Gott auf ihrem Weg begleitet werden. Es ist ermutigend, dass Gott uns das zeigt. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist bei uns. Und wenn wir von Himmel und Erde reden, dann ist es schon erstaunlich, wenn man an unseren Planeten denkt, der in unserem Sonnensystem nur ein kleines Pünktchen ist und im großen Weltall fast ein Nichts. Und doch bewegen sich mehr als 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und im Propheten Jesaja lesen wir, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer oder ein Sandkorn auf der Waage. Und doch kümmert er sich um dich. Er sieht den Einzelnen. Er steht dir bei, er tröstet dich, er gibt Kraft. Er wendet seine Aufmerksamkeit immer dir zu. Wenn ich beim Fernsehen bin, das klappt meist nur, wenn ich alleine bin, weil dann, wenn Werbung kommt, dann drücke ich woanders hin, weil muss ich mir nicht antun. Könnt ihr anders machen. Das interessiert mich nicht, lieber gucke ich ein Stück von einem anderen Film oder irgendwelche Nachrichten oder Berichte. Und die mögen das nicht in meiner Familie. Weshalb erzähle ich das? Wenn man seine Aufmerksamkeit einer anderen Sache zuwendet, dann ist die andere Sache natürlich nicht mehr so wichtig. Und Gott sagt uns, es wird keinen Augenblick geben, wo ich meine Aufmerksamkeit von dir abwende und jemandem anders zu. Du bist immer in meiner Nähe. Ich schaue auf dich, ich sorge für dich, ich sorge mich um dich. Und dieser Gott schläft auch nicht. Ich denke an eine Begebenheit, die uns in der Bibel berichtet wird. Nach einer langen Trockenheit ruft der Elia das ganze Volk zusammen. Da werden 2 Altäre aufgestellt und die Priester und Propheten des Baals und der Aschera tanzen darum und springen und singen und rufen. Und der Elia steht dabei. Ich stelle mir vor, wie er so am Altar lehnt und dann rüberruft: Hey, ihr müsst lauter rufen, vielleicht schläft euer Gott gerade. Das kann Israel, das kann dir nicht passieren. Der Hüter Israels schlummert und schläft nicht. Er wacht über uns, selbst in der Nacht, selbst dann, wenn uns Albträume plagen oder man Gedanken bewegt, die einen nicht schlafen lassen, ist er es, der am Ende doch Ruhe schenken kann. Kann er das? Gibt es jemanden, der nickt? Er kann. Als Kinder wurden wir eines Nachts wach. Es war ein ohrenbetäubender Lärm. Es war für mich wie ein Albtraum und der Albtraum hörte immer noch nicht auf. Und wir liefen zu den Eltern ins Schlafzimmer und der Vater zeigte uns den Grund dieses ohrenbetäubenden Lärms. Wir wohnten in einer Stadt, wo eine Panzerdivision lag und wann immer ein Manöver war, fuhren die Panzer aus der Kaserne zum Bahnhof, um dort verladen zu werden und die mussten bei uns vorbeifahren. Und da mussten sie eine Wendung um 90 Grad machen auf der Hauptstraße und ihr könnt euch vorstellen, wenn diese Eisenketten auf dem Pflaster rattern, die andere bremst, das war ohrenbetäubend. Es war dann interessant für uns zuzugucken. Aber wir schliefen dann bei den Eltern im Bett ein, trotz des Lärms. Das heißt, Gott will uns hier sagen, egal wie es um dich steht, ich bin derjenige, der dich beruhigt, der dir Mut gibt, der dir Kraft schenkt. Das hört sich alles sehr gut an. Und ich wünschte mir manches Mal, dass ich tatsächlich alle Sorgen, alles das, was mich bewegt, alle schweren Gedanken abgeben könnte an ihn. Und dann hat man manchmal das Empfinden, scheinbar hört Gott nicht. Da erzählen andere von ihren Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Er hat ihnen eine neue Arbeit geschenkt, jemanden anders hat er gesund gemacht, jemand anders wurde befreit von seinen Sorgen und Nöten, die ihn geplagt haben. Und ich sitze da und frage mich, ja, weshalb rührt er für mich keinen Finger? Macht er das wirklich? Ist das dieser Gott, der beschrieben wird in diesem Wanderlied, der Hüter schläft nicht, er wacht über dir? Soll man also gar nicht erst etwas erwarten? Die Wanderer, die dreimal im Jahr nach Jerusalem wanderten, hatten einen ziemlich weiten Weg. Und wenn sie nach Jerusalem hinauf wollten, dann ging das den Berg hinauf. Und das zerklüftete judäische Bergland war nicht sicher. Es gab Raubtiere und wir lesen eine Begebenheit in der Bibel, wo 40 junge Leute durch zwei Bären gerissen wurden. Und andere Personen, da fällt mir einer ein, der wurde von einem Löwen angefallen. Allerdings hatte der Löwe Pech, der hatte nicht gewusst, dass er sich da gerade mit dem Simson angelegt hat. Aber es gab Raubtiere und es gab Wegelagerer. Davon erzählt eine Begebenheit, die Jesus erzählt. Die haben die Leute überfallen, ausrauben lassen und nicht selten ist dann einfach in einer Schlucht jemand verschwunden für immer. Und wenn man solche Reise vor sich hat und an sowas denkt, dann macht man sich schon Sorgen und die Frage ist, ich schaue zu den Bergen, woher kommt mir wohl Hilfe? Wenn man diesen Text liest, stellt man fest, und diejenigen, die sich mit sowas auskennen, sagen, hier sind eigentlich zwei Gruppen oder zwei Personen, die da singen. Das eine ist der Wanderer, der Hilfesuchende, Und das andere ist der Segnende, der Priester. Und die Frage ist jetzt, wer sagt in diesem Lied was? Die eine Variante, zwei Varianten. Erste Variante ist, der Wanderer sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und der Priester, der Segnende, sagt dazu, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist die Antwort, das persönliche Bekenntnis. Und der Priester scheint den Wanderer daran zu erinnern, denkt dran, wir beide glauben an den gleichen Gott. Vergiss nicht, dass dieser Gott uns beisteht. Ich habe es selbst erfahren. Ich habe Berge in meinem Leben erlebt und er spricht ihm Mut und Trost zu. Die zweite Variante ist, dass der Reisende spricht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also beide Aussagen. Das bedeutet, dass dieser Reisende wohl weiß, der Weg wird nicht leicht sein. Vielleicht werden mir Gefahren begegnen, aber ich weiß, dass dieser Gott bei mir ist. Und der Priester spricht ihm dann den Segen zu, den wir in den anderen Versen dabei haben. Der Wanderer, der Reisende kommt also mit seinen ängstlichen Fragen zu dem Priester und bittet ihm, dass er ihm den Segen gibt für diesen Weg. Wie ist das mit dem Segen? Manche Leute tragen Glücksbringer bei sich oder Maskottchen. Das kann alles Mögliche sein. In der Tasche hat man das, im Auto, am Spiegel. Wer mein Auto kennt, da hängt auch was dran, aber das ist kein Maskottchen. Das ist ein Duftbringer, den ich hier von jemandem geschenkt gekriegt habe. Und dort baumelt er dann auch. Aber solche Dinge scheinen nötig zu sein. Bei einer Prüfung, die ich mal abzulegen hatte, saß eine Frau neben mir, griff in ihre Tasche und holte ein kleines Plüschtier heraus, stellte es auf den Tisch und dann ging's los. Ist das mit dem Segen auch so? Eine Lehrerin war mit ihrer Klasse unterwegs. Es war Wandertag. Und sie wanderten tatsächlich. Und auf ihrer Wanderschaft kamen sie an einem Feld vorbei, an dem ein Kreuz aufgerichtet war. Und an diesem Sockel hing eine Metallplatte. Und auf dieser Metallplatte standen die Worte, wer an mich glaubt, der wird L. Die anderen Buchstaben waren nicht mehr drauf. Und da fragte die Lehrerin die Klasse, was denkt ihr, was das für ein Wort ist, was hier noch fehlt? Einer, der immer so voran war und auch ein sportlicher Typ, der meldete sich und sagte, oh, da steht laufen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird laufen. Und die Lehrerin überlegte und dann meinte sie, in der Tat, laufen passt auch gut. Wer an Christus glaubt, der wird nicht bequem herumsitzen, nichts tun, sondern der wird in Bewegung sein, der wird laufen, zu anderen Menschen, ihnen etwas von der Hoffnung sagen, von diesem Glauben. Und die Gruppe meldete sich weiter. Da war ein Junge dabei, der von ihm wusste, die Lehrerin, dass er einen kranken Vater zu Hause hatte. Und der meldete sich und sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird leiden. Leiden? Ist das das, was Gott will? Aber in der Tat, Jesus hat selbst gelitten. Und er hat seinen Jüngern, er hat uns gesagt, es wird euch nicht anders gehen. Ihr werdet das auch erleben. Und einer, ich würde sagen, er war der Klassenkasper und er wollte die anderen mit zum Lachen bringen, der sagte, wer an mich glaubt, der wird lachen. Lachen? So unrecht ist das gar nicht mit dem Lachen. Für uns, die gerettet sind, für die Jesus gestorben und auferstanden ist, ist es ein Grund zum Lachen. Nicht traurig sein, sondern lachen. Und so sagten die Schüler so verschiedene Wörter, die da mit L anfingen, verschiedene Verben, die alle irgendwie ihre Berechtigung hatten. Und dann hat sie das aufgelöst und hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird leben. Sie hat sich gefreut, dass sie eine kleine Religionsunterrichtseinheit dabei hatte. Aber als sie dann weitergingen, sagte sie sich, eigentlich ist das doch tatsächlich so, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird leben, lieben, lachen, laufen, leiden, loben. Hat etwas mit Leben zu tun. Man bekommt das Leben irgendwie neu geschenkt. Bekommt die Höhen und Tiefen besser mit. Kommen wir wieder zurück zu diesem Segen. Ist dieser Segen etwas, was man sich so zulegt, ja, auf Nummer sicher? Segen ist etwas, was meine Beziehung zu Gott zum Ausdruck bringt. Ich vertraue ihm. Und ich vertraue ihm auch darin, dass er mir seine Nähe und seine Kraft zuspricht. Dieser Segen Gottes bewahrt mich nicht vor Schaden. Dieser Segen Gottes bewahrt mich vor Schaden. Was stimmt? Ja oder nein? Beides stimmt. Es gibt auch Berge, die Gläubige zu überwinden haben. Damals und heute geschieht Schaden auch für gläubige Menschen. Manchmal sticht die Sonne. Manchmal ist der Weg steil und anstrengend. Manchmal liegen auf dem Weg kleine oder große Stolpersteine. Manchmal gibt es Bedrohungen, die Angst machen. Aber er sagt, ich bin in deiner Nähe. Ich habe ein Auge auf dich. Nicht im Sinne von, dass du mir ja aufpasst und dich ordentlich benimmst, sondern er weiß, wo du bist. Er steht dir bei, gibt dir Kraft und tröstet dich. Und auf diese Weise können wir mit einem Mal auch die Schönheiten des Lebens am Rande des Weges entdecken und sehen. Und dann lädt er uns ein zu diesem Bekenntnis des Vertrauens. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Eine Frau musste nach ihrer Entbindung operiert werden. Und die Ärzte hatten ihr gesagt, dass ihr Leben auf der Kippe steht. Kippe heißt genau in Waage. Ein kleines bisschen da und es kann zum Leben gehen oder ein kleines bisschen da und es kann den Tod bedeuten. Und sie hatte Angst. Große Angst und sie bewegte die Frage, was wird wohl mit meinem Mann, mit dem Neugeborenen, mit den zwei kleinen Kindern? Und wie sie da so in ihrem Bett lag und darüber nachsann, nahm sie bewusst wahr, an der Wand in diesem Krankenzimmer hing ein Kreuz. Und sie erinnerte sich daran, dass dieser Jesus auch an diesem Kreuz hing und gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und mit einem Mal fühlte sie sich mit ihm so richtig verbunden, so als wenn er wirklich neben ihr wäre. Und sie redete mit ihm und sagte ihm ihren ganzen Kummer und ihre Sorge und ihre Angst. Und sie merkte dabei, wie ihr Vertrauen zu Gott wuchs und ihre Angst schwand. Die Ärzte wunderten sich im Anschluss daran, wie gut ihre Kondition war nach dieser mehrstündigen Operation und wie schnell sie sich wieder erholt hatte. Und sie sagte hinterher, dieses Erlebnis in ihrem Krankenzimmer war das Schlüsselerlebnis ihres Lebens. Gott hat mir gezeigt, du bist nicht allein. Und dieser Gott nimmt zwar nicht die Last ab, aber er hat ihr die Schultern gestärkt. Und dieses Ich bin nicht allein Erlebnis, so nannte sie das, half ihr in der Zukunft gelassener mit vielen anderen Dingen umzugehen. Ich habe das Thema heute genannt, unterwegs sein. Wir sind unterwegs innerhalb unseres Lebens. Wir sind in der Ferien- und Urlaubszeit. Manche sind nicht da, manche fahren noch weg. Eine Gruppe von uns wird bald aufbrechen und zum Jugendkongress nach Serbien unterwegs sein. Habt ihr das gewusst? Ja, gut, schön. Langer Weg hin und langer Weg zurück. Man kann eine Menge erleben. Manch einer verlässt den Kontinent. Weiß gar nicht, Carlotta ist heute gar nicht da. Viele Wege. Manche machen sich Sorgen. Aber das Entscheidende ist, und das will uns Gott mitgeben, auf unsere Lebensreise, auf unsere Urlaubsreise, auf unsere Wege nach Hause oder wo auch immer sie uns führen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mit diesem Wissen und mit diesem Vertrauen wünsche ich uns Gottes Segen für diese Urlaubs- und Reisezeit. Amen.